den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nun war es tatsächlich passiert. 14.639.399 Deutsche hatten beim zweiten Durchgang der Reichspräsidentenwahl für den greisen Feldmarschall Paul von Hindenburg votiert und diesen damit zum Nachfolger des verstorbenen Sozialdemokraten Friedrich Ebert gewählt. Der Kandidat der Weimarer Koalition, Wilhelm Marx vom Zentrum, kam nur auf 13.752.640 Stimmen und entbehrte schmerzlich die knapp 2 Millionen Stimmen, die an den kommunistischen Kandidaten Ernst Thälmann gegangen waren. Die republikanischen Zeitungen erwachten am 27. April in einer Art Schockstarre. Der Hamburger Anzeiger versuchte sich dennoch bereits an einer Analyse und auch in seltsam vertrauter Weise daran, sich und seinen Leserinnen und Lesern Mut zu machen, dass sich dieser republikfeindliche Rechtsruck auch wieder umkehren lasse. Wie, weshalb und warum, erläutert für uns Frank Riede.
Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Die Wahl. Herr von Hindenburg hat's geschafft. Er ist der zweite Präsident der Deutschen Republik geworden. Vom Sozialisten Ebert zum Royalisten Hindenburg. Welch ein Schritt. Vor Wochen wäre es noch für unglaublich gehalten worden, aber die Reserven haben den Marschall herausgehauen. Seine Mehrheit ist in Anbetracht von Wählerzahl und Wahlbeteiligung nicht groß. Die fatale Zweiteilung des Volkes hat sich wieder in aller Deutlichkeit offenbart. Sie erweckt trübe Aussichten für unsere innerpolitische Zukunft. Die Mehrheit durch Volkswahl ist aber da und sie muss respektiert werden. Kein republikanisches Volk der Welt kennt die direkte Präsidentenwahl. Die Weimarer Verfassung hat sie vorgesehen, weil der auf diese Weise zum ersten Mann des Staates Erwählte einen starken Rückhalt im Volke haben sollte. Wir haben trotz dieser Erwägungen dieses System als eine allzu weitherzige Auffassung der Demokratie von Anfang an bekämpft. Der gestrige Tag zeigt, dass bei einer Mehrheit von knapp 1 Million Stimmen vom allgemeinen Volksvertrauen nicht gut gesprochen werden kann und jene Weimarer Auffassung damit gegenstandslos wird. Der Demokrat aber ist gewohnt, der Verfassung und der Stimme des Volkes Achtung entgegenzubringen. Infolgedessen hat er sich mit dem Wahlergebnis abzufinden und lediglich daraus seine politischen Schlüsse zu ziehen. Diese gehen zunächst dahin, dass es sich um eine Gefühlswahl handelte. Unzählige Leute, gute Menschen und schlechte Musikanten sind dem Namen Hindenburg erlegen. Sie knüpfen daran allen Ernstes die Hoffnung, die Geschäfte würden nun besser gehen, die Aufwertung hätte flottere Förderung zu erwarten, das Verhandeln mit dem Auslande würde aufhören und was dergleichen Hirngespinste mehr sind. Vor allem aber muss immer wieder betont werden, dass unzählige Wähler und Wählerinnen meinten, man müsse dem Feldmarschall diese Ehrung gönnen. Hätten wir morgen Reichstags- oder Preußenwahlen, bei denen ein so geschickter taktischer Zug, wie es die Aufstellung Hindenburgs war, nicht wiederkehrt, so würde das Ergebnis den Rechtsblock keineswegs befriedigen. Stimmungen von der Art, wie sie der gestrige Wahltag gebracht hat, kehren nicht wieder. Und Begeisterung ist keine Ware, die man auf viele Jahre einpökelt. Jedenfalls sind wir keineswegs der Meinung, dass die Wähler, die sich gestern für Hindenburg entschieden haben, Gegner der Republik und Freunde der Monarchie sind, wenngleich es nicht an Stimmen fehlen wird, die das Ergebnis in diesem Sinne auszumünzen suchen. Weiter ist die Schwierigkeit hervorzuheben, die der Linksblock bei der Kandidatenaufstellung zu überwinden hatte. Man kann heute über diese Dinge offen reden, ohne jemanden zu verletzen. Die Sozialdemokraten konnten bei der jetzigen Stimmung den wirklich befähigten Otto Braun als Einheitskandidaten nicht präsentieren, weil ihm ein Teil des Zentrums die Gefolgschaft versagt hätte. Der süddeutsche Demokrat Hellpach hatte den Nachteil, im Norden wenig bekannt zu sein. So verfiel man auf Marx, weil die Urheber seiner Kandidatur der Meinung waren, die Bevölkerung würde ihm seine Tätigkeit in der einjährigen Reichskanzlerschaft anrechnen. Vielleicht ist im Wahlkampfe davon zu wenig die Rede gewesen. Vielleicht hat die Sozialdemokratie diesen Wahlkampf zu sehr als Parteiangelegenheit frisiert. Jedenfalls haben Hinweise auf die praktische Arbeit Marxens bei den Wahlen wenig verfangen, was eine Zeiterscheinung sein mag. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass im Norden die katholische Religion Marxens für Hindenburg gearbeitet hat. Das Glaubensbekenntnis hat auf viele protestantische Gemüter erkältend gewirkt, obwohl der Reichskanzler Marx sein Amt nicht im Sinne seiner Religionszugehörigkeit, sondern paritätisch verwaltet hat. Es kommt aber noch ein anderes hinzu, was der Kandidatur Marx Abbruch tun musste. Das ist die unklare und schwankende Haltung der Zentrumspolitik im Reiche. Das Zentrum ist durch die verschiedenen in seinen Reihen um die Übermacht ringenden Strömungen stark gehandicapt. Wir brauchen nur an die unklare Rolle zu erinnern, die es bei der letzten großen Regierungskrise gespielt hat. Der Führer einer solchen Partei kann unmöglich auf die Mitläufer einen hinreißenden Eindruck machen. Zweifellos ist ja, dass Herr Marx im Grunde genommen ein konservativer Politiker ist, der ebenso bereit war, mit den deutschnationalen Politik zu machen, wie Luther das später getan hat. Das ist ein Faktum, das namentlich in Arbeiterkreisen keineswegs vergessen ist und das nicht gerade Hindenburg, wohl aber Thälmann manche Stimme zugeführt hat. Im Übrigen sei noch einmal festgehalten, dass es sich um eine echt deutsche, um eine Gefühlswahl gehandelt hat. Wir sehen der Reichspräsidentschaft des greisen Feldmarschalls nicht ohne schwere Sorgen entgegen. Es liegt ja nicht so, dass es für den ersten Mann im Staate lediglich gilt, Vorhandenes zu konservieren und im Übrigen Beruhigungspulver auszustreuen und Befestigungsarbeit zu verrichten. Was wir erwarten müssen, ist der Aufbau, mindestens in politischer Beziehung, dem sich der Aufschwung der Wirtschaft schon anschließen würde. Die Frage des Sicherheitspaktes durch uns ins Rollen gebracht, wird uns vor äußerst schwierige Situationen stellen, deren glückliche Lösung für Deutschland alles bedeuten dürfte. Hier ist nicht nur ein fähiger Außenminister vonnöten, sondern auch ein Reichspräsident, der mit beeinflusst und vorwärts treibt. Wird es Herrn Hindenburg möglich sein, diese Rolle des ausschlaggebenden Staatsmannes zu spielen? Werden wir an ihm einen Reformator haben und einen Mann, dessen Initiative neue Schläuche mit neuem Wein füllt? Oder gehört der Marschall, wie man es aufgrund seiner Jahre erwarten kann, zu den betrachtenden Naturen, die in die Vergangenheit mit wehmütigem Lächeln zurückschauen, statt mutig den Forderungen einer neuen, revolutionierten Zeit nachzukommen? Wir teilen nicht die Auffassung, dass die Aufstellung von Präsidentschaftskandidaten lediglich und allein von dem Gesichtspunkte der auswärtigen Politik aus betrieben werden müsste. Unser Eindruck ist, dass in der Wahlkampagne von den Freunden der Kandidatur Marx zu oft über das Ausland gesprochen worden ist. Aber verhehlen wollen wir uns nicht, dass die Nationalisten aller Länder aus dem Siege Hindenburgs Honig saugen werden und unsere Position dem Feinde gegenüber nicht gerade leichter geworden ist. Es gibt Politiker genug, die dem das berühmte »Wenn schon« entgegensetzen, genau wie sie im Weltkriege jede neue Kriegserklärung jubelnd begrüßt haben. Jedenfalls wird es großen Taktes bedürfen, um diesen Nachteil der Wahl vom 26. April auszugleichen. Der Generalfeldmarschall hat seine Wahl wesentlich dem Umstande zu verdanken, dass die Großstädte für Marx nicht das gehalten haben, was man sich davon versprach. Wir erinnern in dieser Beziehung an Hamburg. Wir sehen staunend die Wahlziffern der Industriestädte Chemnitz und Leipzig. Wir stellen ferner fest, dass die Bayerische Volkspartei ihren Glaubensgenossen Marx zu 3/4 nicht gewählt hat. Das gibt zu denken und erinnert an die verflossenen Septennatswahlen, an die Bülow-Blockwahlen 1907 und an ähnliche politische Wetterstürze. Gerade diese Erinnerung aber gibt die Gewähr, dass bei Unverzagtheit der Republikaner die Niederlage vom 26. April sich nicht wiederholt, wobei allerdings die Voraussetzung ist, dass das Zentrum in Zukunft der Weimarer Koalition treu bleibt.
Das war es von den Reaktionen auf den Sieg Hindenburgs. Unsere Reaktion darauf? Wir müssen unbedingt mit Auf den Tag genau weitermachen. Und werden es auch tun. Dank der Zeitstiftung Bucerius und der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und der Habak-Lloyd-Stiftung bleiben wir weiterhin auf Sendung. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.